auf Tuchfühlung, der Podcast der Tucher Kulturstiftung.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind weiterhin auf der Reise durch verschiedene Berufsfelder, die in ihrem Alltag mit dem patrizischen Erbe in Berührung kommen und sind im Gespräch mit Menschen, die sich damit beschäftigen. Und heute sind wir auf Tuchfühlung mit Dr. Antonia Landua vom Stadtarchiv Nürnberg. Hallo.
Ja, hallo und vielen Dank für die Möglichkeit, hier über den Beruf des Archivars ein bisschen zu sprechen.
Vielen Dank, dass Sie sich hier den Fragen stellen und ein bisschen Einblick geben. Denn ich glaube, Archive sind Orte, die wahrscheinlich die wenigsten Menschen überhaupt mal betreten haben.
So und ist es.
Oder? Es gibt wahrscheinlich ein paar Klischees darüber und Vorstellungen von dunklen Räumen und Objekte werden dort vielleicht abgelagert und nie wieder angefasst und werden sozusagen da einfach nur bewahrt. Und der Eindruck, den man hier bekommt in Nürnberg, wir sind hier in Ihrem Büro, ist doch ein ganz anderer. Es ist hell und grau, stimmt, aber eher von außen. Was ist
grau
das eigentlich?
Von außen, ja.
Was ist das eigentlich für ein Ort, an dem sich das Stadtarchiv hier befindet?
Ja, seit 2000, also seit dem Jahr 2000, befindet sich das Stadtarchiv in der Norishalle. Das ist ein markantes Gebäude des Betonbrutalismus aus den 60er Jahren, das also vielen ins Auge sticht, weil es sehr grau, sehr wuchtig wirkt. Und es hat aber, je länger man sich damit befasst, es hat seinen Charme. Es ist ursprünglich nicht als Archiv gebaut, ist aber für unsere Zwecke sehr gut geeignet. Wir befinden uns jetzt gerade im zweiten Stock und drei Stockwerke unter uns beginnen die Magazine.
Mhm.
Wir haben 5 Magazine, die also hier den Keller sozusagen in der Unterkellerung einnehmen.
Ja.
Und es ist für unsere Zwecke gut geeignet, aber nicht ursprünglich dafür gebaut.
Was sind eigentlich die Zwecke vom Stadtarchiv Nürnberg? Denn vielleicht wissen das nicht alle. In Nürnberg gibt es zum Beispiel 2 sehr große Archive. Das ist einmal das Staatsarchiv Nürnberg und das Stadtarchiv Nürnberg. Mhm. Wie ist sozusagen der Aufgabenbereich vom Stadtarchiv Nürnberg?
Das Stadtarchiv Nürnberg ist für die Lokalgeschichte zuständig. Wir sind also eine Dienststelle, die sich ganz und gar allen Fragen der Stadtgeschichte widmet. Und das ist unsere eine große Aufgabe und die andere große Aufgabe eines Stadtarchivs aller Kommunalarchive ist eine bewahrende Funktion für die Unterlagen aus der Verwaltung. Also es gibt sozusagen 2 große Säulen. Das eine ist das Verwaltungsschriftgut, das uns aus den Behörden angeboten wird. Eine große kreisfreie Stadt wie Nürnberg produziert davon, kann man sich leicht vorstellen, eine ganze Menge. Das heißt, hier muss gut ausgewählt werden, was können wir überhaupt überliefern. Und dann kommt eben eine Sammlungstätigkeit dazu. Das ist dann meine Zuständigkeit hauptsächlich. Auch ein paar andere Kollegen sind noch damit befasst, die sich eben auf den privaten Bereich, auf das, was zusätzlich noch zur Stadtgeschichte spannend ist, wie die Menschen ticken, Nachlässe und eben auch große Familienarchive.
Sie geben das richtige Stichwort, denn die Schnittstelle zur Tucher Kulturstiftung ist genau dieses Familienarchiv. Denn die Tucher Familie hat sozusagen hier in ihrer Abteilung ihre Familienarchivbestände sozusagen bewahrt. Und Sie sind Leiterin für nichtamtliches Archivgut und archivische Sammlungen am Stadtarchiv Nürnberg. Können Sie mal umreißen, was man sozusagen darunter versteht? Was sind solche Familienarchive eigentlich?
In Zusammenhang mit jetzt der patrizischen Geschichte ist es eben sehr wichtig zu wissen, für Nürnberg ist eine ungewöhnliche Entwicklung, die nur wenige andere Städte vergleichbar aufweisen, dass einige wenige Familien über Jahrhunderte die Geschicke der Stadt politisch mitbestimmt haben. Und diese Familien waren gleichzeitig vom Mittelalter bis 1806 und auch danach noch hatten sie Einfluss, aber mit dem Übergang an Bayern formal endet diese Herrschaft, diese Stadtherrschaft. Aber für diese Jahrhunderte waren eben einige wenige, vergleichbar wenige Familien, um die 40 Familien, alleinig mit dieser Herrschaft betraut. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, wie viel allein da an politisch interessanten, wenn man zum Beispiel eine Korrespondenz hat von einem, der Ratsmitglied war oder eben auch Gleichzeitig waren diese Familien mindestens bis ins 16. Jahrhundert, teilweise wie die Tucher bis ins 17. Jahrhundert im Wirtschaft und Handel unglaublich stark eingebunden. Das heißt, da hat man Quellen aus diesem Bereich, aus dem Bereich der Wirtschaftsgeschichte. Und dann ganz bedeutsam in Nürnberg und eben relativ einzigartig hatten gleichzeitig diese Familien große Grundherrschaften. Sie haben sich also umfangreichen Besitz im Umland erworben und haben von den Renten, die daraus kommen, also von den Erträgen daraus, dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt leben können. Mhm. Das heißt, wir haben auch unendlich Quellen aus dem Bereich der Amtsbücher zu diesen Grundherrschaften.
Das heißt, tatsächlich gibt es auch Überschneidungen zwischen diesen Verwaltungsakten sozusagen und diesen Familienakten. Man muss sich unter Familienakten also natürlich nicht vorstellen, dass dort einfach sozusagen privates, also sagen im heutigen Verständnis privates, sozusagen sentimentales Archivgut.
Auch das ist da drin.
Nur also ist, aber
nicht nur. Genau. Es geht also um diese, es geht schon um die politisch-öffentliche Ebene, die diese vorrangig, die diese Familien eingenommen haben. Ein wunderschönes Beispiel aus dem Bereich des Tucher-Archivs sind die Briefe aus dem 16. Jahrhundert. Es bildet bei uns einen eigenen sogenannten kleinen Teilbestand. So klein ist er gar nicht, mit fast 3000 Einheiten. Mhm. Also wir haben 3000 Briefe ungefähr aus dem 16. Jahrhundert, die zwischen einem in Nürnberg sitzenden Vater, Lienhard Tucher, und seinen an unterschiedlichsten Orten eingesetzten, in Europa eingesetzten Söhnen, die also in Geschäfte, wo es um Geschäfte geht, wo es auch um Privates geht. Es war natürlich auch immer, ja, es ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich privat in der Zeit? Weil selbst sowas wie heiraten war in der Zeit kein privater Akt, sondern es war was, was in der öffentlichen Sphäre stattfand, wo also Heiraten abgeredet wurden und abgesprochen wurden, damit eben auch wirtschaftliche Kontinuität besteht, damit der Wohlstand sich mehrt. Das sind alles Dinge, die, wo wir weit entfernt sind von dem rein Privaten, wie wir es heute verstehen.
Ja, und mit diesen Briefen, die Sie gerade ansprechen, von Lienhard Tucher, gibt es auch gerade ein Forschungsprojekt an der Universität Antwerpen, Back to the Future. Und das zeigt, dass mit diesem Archivgut auch wirklich aktiv gearbeitet wird. Das ist wirklich eben
das
toll.
Das ist uns auch ganz wichtig natürlich, dass wir solche Kontakte dann sowohl als Institution pflegen, als ja auch mit der, über die Stiftung. Weil da geht es ja wirklich darum, also das Projekt nennt sich Back to the Future und es reicht aber weit. Also es zeigt eigentlich auf, was die Forschung in der Zukunft machen wird können. Mhm. Das ist so eine ganz, ganz, ganz wichtige Entwicklung für die historischen Wissenschaften, dass man eben Handschriften aus der Zeit lesen, automatisiert einlesen kann und sich da der KI bedienen kann, um solche großen Massen auch an Quellen tatsächlich erschließen zu können.
Das heißt, Sie sind hier eigentlich wirklich mitten am Zahn der Zeit mit den technischen Möglichkeiten, die hier auch in den Projekten ausgenutzt werden.
Ja, also nicht alles kann so eine Institution wie das Stadtarchiv selber initiieren. Mhm. Deswegen ist der Kontakt eben zu Forschungsinstitutionen für uns ganz wichtig, um auch diese Entwicklungen immer wieder mit anfeuern und mit anstoßen zu können. Denn also aus öffentlicher Hand sozusagen bestreitbar ist das leider so nicht. Mhm. Natürlich, sondern da ist für uns ganz, ganz vitales Interesse, dass wir mit der Forschung in Kontakt treten. Oder Sie mit uns.
Und Sie haben jetzt gerade so ein paar Bestände schon genannt. Es gibt Briefe, es gibt Akten. Mhm. Könnten Sie vielleicht mal jetzt bezogen auf das Tuchersche Familienarchiv umreißen, was für Bestände sind da so vorhanden und aus welcher Zeit?
Das Tuchersche Archiv liegt bei uns als ein sogenanntes Depositum. Das hört sich erstmal sperrig an, heißt aber nichts anderes, als dass es hier als eine Dauerleihgabe liegt. Die Eigentumsrechte liegen also nach wie vor bei der Stiftung. Und wir sind für die Verwahrung und Erschließung zuständig für die sichere Verwahrung und Erschließung. Und das Familienarchiv der Familie Tucher ist unser größtes sogenanntes Depositum. Wir haben von einigen anderen Patrizierfamilien wie jetzt Holzschuher und Ebner auch Bestände bei uns verwahrt. Die sind aber nicht ganz so groß, denn das Familienarchiv Tucher fasst ungefähr 10.000 Einheiten. Was eine enorme Menge ist, laufende Meter oder Meter in Metern bemessen, sprechen wir da auf jeden Fall von rund 40 bis 45 Metern Archivgut. Mhm. Und weil das so eine große Überlieferung ist, die bis ins Mittelalter zurückreicht, also bis ins 14. Jahrhundert, bis ins 20. momentan. Aber wir werden ja auch weiterhin archivieren. Insofern ist sozusagen in die Gegenwart das Ganze offen. Weil es eben so ein riesiges Konvolut ist, haben wir es unterteilt in sogenannte Teilbestände und von denen existieren derzeit 10. Bei den Tucher wichtig zu wissen ist, dass es eine ältere und eine jüngere Linie gibt seit dem 15. Jahrhundert und wir deswegen auch einige Teilbestände in diese, also einerseits Gesamtgeschlecht, Geschlecht bedeutet in dem Fall einfach nur, dass es eine Familie ist, die eben in der Stadtherrschaft involviert war. Also es gibt Gesamtgeschlechtsunterlagen, es gibt aber auch Unterlagen, die nur die jüngere Linie und nur die ältere Linie betreffen. Und dann wiederum haben wir unterteilt in Urkunden, weil das eine ganz eigene Archivaliengattung ist, die auch ganz spezielle Lagerungsbedürfnisse hat. Natürlich in der alten Zeit aus Pergament, in der neueren Zeit dann auch Papierurkunden dabei. Dann haben wir Akten, wo die sich die gesamte, da sind auch noch viele unter Verschluss, da ist noch einiges geheim natürlich, weil noch lebende Personen auch drin vorkommen. Das heißt, die können wir der Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung stellen in Absprache mit den abgebenden Personen. Aber da haben wir eben zum Beispiel die gesamten Protokolle der des Geschlechtsrates, dann die verschiedenen Familienversammlungen, natürlich bis heute die Stiftungen der Familie Tucher sind ja mit die längst langlebigsten oder zumindest die eine von Lorenz Tucher ist ja 1503 gegründet. Ja. Das ist eine ganz große Ausnahme, dass sowas bis heute besteht. Und da gehört natürlich umfangreicher Besitz dazu, umfangreiches Stiftungseigentum und Kapital. Und dieses haben wir natürlich auch die Akten drüber. Dann haben wir einen wunderbaren Schatz mit den Bänden. Das sind unter Bänden, muss man sich vorstellen, was ich vorhin schon erwähnt habe, zum Beispiel eben Aufzeichnungen über die Grundherrschaft in der frühen Neuzeit, aber eben auch Familienbücher, Geschlechterbücher, wo das prächtigste, das große Tucherbuch bei uns in einem Tresor verwahrt wird, weil es halt unser Schätzchen ist. Es dürfte das Wertvollste sein, was das Archiv an sich verwahrt. Und dann kommen diese Briefe, von denen wir schon gesprochen haben. Ein unglaublich wertvoller Bestand, kulturgeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich, in jeder Hinsicht. So, und dann gibt es noch eine ganz fantastische Porträtsammlung aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Und soweit eben keine Datenschutzfristen drauf liegen oder keine besonderen Bestimmungen, können wir das Ganze eben auch und haben es auch komplett erschlossen. Das heißt, es ist für jedermann, der ein Interesse dran hat, bei uns einsehbar.
Und das ist wirklich toll. Es gibt die Möglichkeit, das eben tatsächlich analog in die Hand zu nehmen, anzuschauen. Und teilweise sind die Bestände ja auch schon digitalisiert. Das heißt, es gibt auch auf dem Portal Bavaricon die Möglichkeit, einige der Archivalien anzuschauen, zum Beispiel das große Tucherbuch, das Sie gerade beschrieben haben. Vielleicht kann man sich das schwer vorstellen, eine Prachthandschrift und ein Geschlechterbuch. Das ist vielleicht sehr abstrakt, aber es ist wirklich eine Chronik der Familie, die reich illustriert ist durch sehr feine Abbildungen, durch sehr feine Malereien und handschriftlich geschrieben. Können Sie uns vielleicht mal beschreiben, wie man sich sowas vorzustellen hat, einfach sozusagen auch als Objekt?
Als Objekt, das große Tucherbuch wiegt um die 10 Kilo. Das heißt, allein es auszuheben, wie wir das diesen Vorgang nennen, braucht man schon Kraft. Es wird bei uns allerdings nicht ausgehoben, weil es eben digitalisiert vorliegt und als Objekt in einem Tresor liegt. Dieses Tucherbuch ist mit schwarzem Samt eingebunden. Es entstand im 16. Jahrhundert. Das heißt, der Einband hat natürlich Benutzungsspuren, was ja auch schön ist. Das Ganze war eben auch ein Präsentationsobjekt in der Familie. Und auch, da ja untereinander immer heftig geheiratet wurde, haben natürlich nicht nur die Tucher das Buch gekannt, sondern so gut wie alle anderen patrizischen Familien in Nürnberg auch, mit denen man durch das Konubium, also die Heirat, verbunden war. Und hier liegt auch der Zweck des Ganzen. Es ist ein Präsentationsobjekt. Es hat goldene Beschläge, die also von damaligen Goldschmieden, namhaften Goldschmieden gefertigt wurden. Seine Zeichnungen beziehungsweise kolorierten, prachtvoll kolorierten Buchmalereien aus der Renaissancezeit haben eine Leuchtkraft, so als wäre es gestern aufgetragen worden. Also wir sehen da ein Gelb, ein Gold, ein intensives Blau, wie wir es, also wirklich, es sieht aus wie neu. Das Ganze ist auf Pergament angefertigt. Auch da kann man die Kostbarkeit sich schon erschließen. Im 16. Jahrhundert hat man normalerweise nur noch Papier verwendet, außer für Urkunden. Und hier hat sich eine Familie also ein ganzes Buch geleistet auf Pergament. Wir haben ganz kunstvolle kalligraphische Zeichen und Elemente da drin von ganz tollen Schreibern, die also die Buchstaben verzieren konnten, gleichzeitig aber sehr ebenmäßig, sehr ästhetisch, sehr schön, wir würden heute sagen, gelayoutet haben. Und ist rundheraus, es ist das prachtvollste Geschlechterbuch, das bekannt ist.
Ich kann auch wirklich nur empfehlen, sich einfach mal bei Bavarikon dieses Buch anzuschauen, sich durchzuklicken. Man findet es bei Google und auch auf unserer Homepage verlinkt. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen.
Es lohnt sich, drin zu blättern, auch wenn man jetzt kein dezidiertes Forschungsinteresse hat, sondern einfach so fürs Auge.
Gibt es andere Objekte, die Ihnen besonders nah sind? Wir kommen gleich noch auf Ihren Werdegang zu sprechen, denn Sie sind auch durch Ihre Forschung schon mit der Thematik Tucher verbunden. Gibt es andere Objekte, die Ihnen vielleicht persönlich nahe liegen in diesem Archiv?
Im ganzen Archiv oder im Tucherarchiv?
Im Tucherarchiv.
Im Tucherarchiv. Da gibt es eben aus den Forschungen erwachsen schon ein ganz besonderes Objekt. Das ist eine Urkunde. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben also rund 1000 Urkunden aus der mittelalterlichen Zeit bis ins 19. Jahrhundert von der Familie Tucher. Und eine ganz besondere ist aus dem 15. Jahrhundert, als ein Sprössling aus der Familie Tucher es dazu gebracht hat, in Italien zu promovieren. Warum ist das was Besonderes? Erstens, es haben damals nur ganz, ganz wenige Männer überhaupt studiert. Also es ist nicht so wie jetzt in unseren Zeiten, dass ein Studium sozusagen irgendwie bei vielen dazugehört, sondern ganz, ganz wenige haben sich überhaupt ins Studium begeben und noch weniger haben dann mit einem Doktordiplom abgeschlossen. Und wenn man damals eben zum Beispiel ein Jurist werden wollte, ein promovierter Jurist oder auch ein promovierter Mediziner werden wollte, dann musste man nach Italien an die hohen Schulen von Bologna, Pavia, Padua, auch Ferrara, Siena. Aus all diesen Städten waren Promotionen sozusagen mit dem höchsten Ansehen verbunden. Und im Falle vom Sixtus Tucher aus dem 15. Jahrhundert haben wir eben eine besonders prachtvolle Urkunde überliefert. Jetzt hat die aber eine ganz besondere Geschichte. Man könnte sich jetzt vorstellen, das ist halt so eine Urkunde, die hat er da unten anfertigen lassen und dann hat er sich mit heimgebracht, war stolz, hat es rumgezeigt und so weiter. So war es auch. Nur hat diese Urkunde ein Schicksal erlitten im Zweiten Weltkrieg mit vielen, vielen anderen aus wertvollen Stücken aus dem Tucherschen Familienarchiv. Sie war nämlich eigentlich, um sie zu schützen, mit vielen anderen in einem Tresor im Keller untergebracht, am Egidienplatz im sogenannten Tucherpalais, das im Zweiten Weltkrieg eben im Angriff Januar 1945 bis auf die Grundmauern runtergebrannt ist. Und da ist Folgendes passiert. Diese Urkunden, die eigentlich zum Schutz dort hinterlegt waren, wurden in diesem Tresor wie gebacken. Und jetzt muss man sich vorstellen, das ist Pergament, das ist ein organisches Material, mit dem macht natürlich diese Hitze etwas. Und zwar führt es dazu, dass es verschrumpft und sich ineinander, also es sieht wirklich aus wie so ein, diese zusammengeschmolzenen Urkunden schauen aus wie diese Schneebälle, die man essen kann. Also fehlt nur der Puderzucker. Also so völlig in sich verschrumpelt und verknuddelt, verknäult. So, und wir haben das große Glück, oder die Familie Tucher hat auch das große Glück, dass im 19. Jahrhundert sich ein Familienmitglied die Mühe gemacht hatte, die Inhalte all dieser Urkunden, wir nennen das im Archivbereich, zu registrieren. Das heißt, wir und damals auch schon die Familie wussten, was ist Inhalt dieser Urkunden. Aber die Urkunden selber waren unbrauchbar. Und sind aber so in diesem unbrauchbaren, verbackenen Zustand auch von uns natürlich ins Archiv übernommen worden, weil der Kulturschatz ist ja ungemindert. Es ist halt nur nicht mehr sozusagen nicht mehr schön, ne? Und hat keinen, der materielle Wert hat gelitten, der kulturelle Wert hat nicht gelitten. Und dann hat sich eben ergeben, dass mit der FH Köln damals eine Kooperation zustande kam, wo diese sogenannten Brandurkunden restauriert werden konnten. Und zwar so restauriert werden konnten, dass aus diesem Knäuel tatsächlich wieder eine plane Fläche wird und man sogar entdeckt hat dabei. Also die haben ganz neue Techniken angewendet damals an der FH. Man damals sogar entdeckt hat eben bei Einzelstücken, dass die Schrift tatsächlich unversehrt ist, dass also die Tinte auf diesem Pergament noch lesbar ist. Und jetzt bin ich bei Sixtus Tucher nach einer längeren Ausführung, dass zum Beispiel bei dieser Urkunde aus Italien für die Promotion sogar noch der Farbauftrag da ist.
Toll, und das ist auch wirklich lohnenswert, sich auch dieses Objekt bei Bavaricon anzuschauen, denn auch dieses Objekt gehört zu den digitalisierten Beständen, die zwar hier im Stadtarchiv analog liegen, aber eben digital auch für jeden einsehbar sind. Und Sie haben über Sixtus Tucher auch Ihre Promotion geschrieben unter dem Titel Gelehrtentum und Patrizierstand, Wirkungskreise des Nürnberger Humanisten Sixtus Tucher. Und da vielleicht mal die Frage, wie wird man oder wie wurden Sie Archivarin an diesem Punkt? Sie sind ja Historikerin eigentlich von Haus aus. Wie war der Schritt sozusagen hin zu Ihrer aktuellen Position?
Ich habe zunächst mal Geschichte studiert und Germanistik in Würzburg mit dem Schwerpunkt neueste Geschichte. Also ich hatte eigentlich mit der NS-Zeit hauptsächlich zu tun, noch in der Magisterarbeit. Und bin dann durch ein Seminar meines geschätzten Doktorvaters Franz Fuchs erstmals mit dem Mittelalter intensiver in Berührung gekommen. Und es hatte eine unglaubliche Wirkung für mich und nicht nur für mich, sondern für einige seiner Schüler, dass er eben auch mit ins Archiv gegangen ist. Also meiner Erfahrung nach braucht man so eine Initialzündung, jemanden, der sagt, da sind Bestände, das könnte spannend sein, um sich überhaupt mit diesem Bereich Archiv zu beschäftigen. Ob das jetzt schon in der Schule passiert oder dann im Studium, aber diese Hochschullehrer braucht's. Ohne ja jetzt so eine Hinführung wäre ich auch nicht unbedingt da jetzt gelandet. Dann habe ich mich eben entschieden, in mittelalterlicher Geschichte zu promovieren, und es war der intensivste Berührungspunkt mit Archivalien. Parallel dazu habe ich dann schon im Diözesanarchiv in Würzburg auch gearbeitet, habe also Bestände verzeichnet und Familienforschung dort gemacht, also Auftragsfamilienforschung, und habe halt gemerkt, dass dieser Umgang mit diesen authentischen Quellen, dass es etwas ist, was seinen Reiz nicht verliert. Also es ist nicht so, dass man, keine Ahnung, weil man jetzt 500 Urkunden schon in der Hand hatte, bei der 501. anfängt zu gähnen, oder, sondern es bleibt ein Faszinosum, das uns eben aus der Geschichte tatsächlich Originale überliefert sind. Und ich habe dann am Ende der Promotion überlegt, möchte ich jetzt noch habilitieren, möchte ich in die universitäre Laufbahn gehen, habe damit auch noch begonnen und muss einfach so offen sagen, als ich wusste, dass in Nürnberg speziell in der Geschichte, in der Stadt mit dieser Geschichte eine Stelle frei wird, perspektivisch habe ich mich darauf mit wehenden Fahnen beworben. Und habe es nie bereut, weil Nürnberg, auch wenn ich jetzt im Alltag nicht mehr wirklich zur Wissenschaft oder nicht mehr in dem Ausmaß natürlich zur Wissenschaft komme, wie ich das mir manchmal wünsche, geht für mich nichts über die Geschichte dieser Stadt. Und zwar in fast jeder Epoche. Also da lerne ich auch jeden Tag was dazu. Und ich habe eben jeden Tag mit diesen authentischen Quellen zu tun. Oft nur in Anführungszeichen als Dienstleisterin, also in der Bereitstellung für andere, für Forscher, für die Öffentlichkeit, aber eben doch jeden Tag. Und das ist einfach ein toller Beruf.
Frau Dr. Landois, vielen Dank, dass Sie diese Fragen beantwortet haben und uns den Einblick gewährt haben in Ihre Arbeit. Ich leite über zu unserer Sektion der Community-Fragen, zu der Sie gerade eine wunderbare Überleitung schon gebracht haben. Denn eine Frage aus der Community von Instagram war, was sind eigentlich die typischen Arbeitsaufgaben eine Archivarin?
Die typischen Arbeitsaufgaben sind, ich spreche jetzt als Abteilungsleitung, ne, ein Sachbearbeiter sieht es wieder ganz anders, weil der hat einfach sein Sachgebiet, in dem er erschließt und daraus Anfragen beantwortet. Ich bin selber noch sachbearbeitend tätig in einigen wenigen Feldern, wo ich also auch Anfragen beantworte. Dann koordiniere ich die Verzeichnung in meinem Sachgebiet, also der gesamten privaten Überlieferung. Ich akquiriere aktiv, also sprich, ich kümmere mich um Nachlässe von verstorbenen Personen, ich kümmere mich um Familienarchive, ich pflege Kontakte, ich nehme sie auf, gebe sie dann manchmal an Mitarbeiter weiter. Ich sage es jetzt mal salopp, ich werde gelöchert am Telefon von Leuten, die also denken, man, und da kommen wir auch schon zu einer der Herausforderungen, die denken, man weiß auf Knopfdruck alles, gehört zu den größten Herausforderungen im Beruf, weil bei 8 Millionen Archivalien, geschätzt, kann kein Mensch auf Knopfdruck alles wissen. Das heißt, immer und immer wieder zu vermitteln, dass man doch auch einen gewissen Vorlauf braucht, um Sachen zu beantworten, gehört zum Alltag. Die Anspruchshaltung ist allgemein hoch. Ich finde es nicht nur schlecht, muss ich sagen. Ich möchte darüber nicht nur klagen, sondern wir werden eben als Wissensspeicher wahrgenommen. Wir haben das Image, dass da Leute sitzen, die sich mit der Stadtgeschichte hervorragend auskennen. Und dann ist es auch natürlich eigentlich ja jedes Mal ein Feedback in der Richtung, wenn man irgendwas gefragt wird.
Das Thema des Images ist auch ein weiterer guter Punkt, denn aus der Community kamen auch Klischees. Wir haben nach Klischees gefragt und einer der Klischees war Archivarinnen, die tragen Ärmelschoner und haben eine Staublunge. Trifft das auf Sie zu?
Also Ärmelschoner wären manchmal gar nicht so unpraktisch wahrscheinlich, einfach wegen... Ja, aber natürlich trifft keines der Klischees heute noch zu. Das sieht man auch einfach daran. Ja, wir sind eine Ausbildungsstätte. Wir haben ganz interessierte junge Leute bei uns im Haus zur Ausbildung. Wir haben Praktikanten. Wir stehen sozusagen mitten im kulturellen Leben und auch behördenintern. Wir haben weder Ärmelschoner noch die Staublunge, aber wir machen natürlich selber manchmal ganz gerne solche Witze über dass man sich morgens abstaubt, anstatt zu duschen und solche Sachen. Es gibt Staub im Archiv, das wird niemanden überraschen, aber er betrifft nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wir stehen sozusagen allein schon durch unsere Außenkontakte mitten in der Welt.
Also ich kann nur bestätigen, in Ihrem Büro finde ich keinen Staub. Es ist alles hervorragend hergerichtet.
Ich habe natürlich extra abgestaubt.
Okay, dann...
Ich war ja ein Besucher.
Sehr schön. Dann vielen Dank, Frau Dr. Landois, für dieses Interview und für dieses Gespräch bei unserem Podcast auf Tuchfühlung mit Dr. Antonia Landois. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und X. In der nächsten Folge geht es weiter nach St. Sebald. Wir bleiben in der Nürnberger Altstadt und sprechen mit Dr. Martin Bruns über den Beruf des Pfarrers.